NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Februar 1904. Der Geburtstag des Bühnenbildners Theo Otto.
Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.
Schauspielkunst ist eine flüchtige Kunst. Sie glänzt im Augenblick, einen Abend lang. Dafür wird gedichtet, geprobt, dafür wird die Bühne gebaut.
Die Pfosten sind die Bretter aufgeschlagen und jedermann erwartet sich ein Fest.
So heißt es im bedeutendsten Werk der deutschen Literatur für das Theater, im Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Die Bühne wird eingerichtet, das Publikum soll seine Freude haben, wird den Schauspielern applaudieren. Aber die Menschen, die den Darstellern diese Bühne bereiten?
Kulissenmaler,
Beleuchter,
Kostümschneiderinnen,
Perückenmacherinnen,
Soufflösen,
Schreiner,
Schlosser,
Kostümbildner,
Bühnenbildner.
Sie hören den Applaus höchstens einmal, verbeugen sich bei der Premiere. Dann verschwinden sie wieder hinter die Kulissen. Die meisten Bühnenkünstler sind vergessen, wenn der letzte Vorhang gefallen ist. Mit einer Ausnahme.
Theo Otto.
Nach dem Theaterkünstler Theo Otto ist das Stadttheater in Remscheid benannt, in seiner Heimatstadt.
Er war der berühmteste Bühnenbildner seiner Zeit,
sagt Theo Ottos Schüler und Mitarbeiter Günther Wahlbeck. Für 800 Stücke hat Theo Otto Bühnenbilder und Kostüme entworfen, von den 20er Jahren bis 1968. Darunter für alles, was Rang und Namen hat. Mehrmals machte er den Faust, alle Werke von Bertolt Brecht, die Uraufführungen der Stücke von Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch. Die Oper Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen unter Herbert von Karajan. An den bedeutenden Theatern des 20. Jahrhunderts war er tätig. Am Burgtheater in Wien, an den Bühnen in Hamburg, Berlin und Zürich.
Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.
Theo Otto befreite das deutschsprachige Theater seit den 1920er Jahren vom Pomp und zwei seiner Werke gehen in die Theatergeschichte ein.
In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit.
Otto schuf das Bühnenbild der legendären Inszenierung von Goethes Faust in Gustav Gründgens Regie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und dann im Kinofilm. Berühmt wurde außerdem Ottos Ausstattung der Mutter Courage von Bertolt Brecht.
Ihr Hauptleut, lasst die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halten an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen.
Theo Otto stellte den Wohnwagen auf die Bühne, in dem sich die Marketenderin an den Schauplätzen des Dreißigjährigen Krieges verdingt. Bei der Uraufführung 1941 am Zürcher Schauspielhaus zog ihn Therese Giese. Brecht war begeistert. Der Wagen und Mutter Courage gehörten fortan zusammen.
Soll es ihr in den Tod marschieren?
Theo Otto ist am 4. Februar 1904 geboren worden, heute vor 110 Jahren.
Theo Otto kommt ja aus einem eher proletarischen Milieu.
Dr. Michael Matzigkeit vom Theatermuseum in Düsseldorf.
Er ist in Remscheid geboren, hat da Kontakt zu der sozialistischen Bewegung. Sein Vater ist Handwerker.
Ich wuchs in bitterer Armut auf.
Theo Ottos Erinnerungen an seine Kindheit in Remscheid. Andeutungen genügen, um ein ganzes Gemälde zu schaffen.
Papa im Feldzug, Mama im Bett. Kinder im Kohlekasten, fressen Brikett.
Armut, Schäbigkeit, Kohlenstaub. Diese Bilder bestimmten eine Richtung seines Schaffens. So sehr, dass der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt später schrieb:
Als ich durchs Ruhrgebiet fuhr, fühlte ich mich in einem Bühnenbild von Theo Otto.
In der Volkshochschule in Remscheid um 1920 entdeckte Otto sein Talent zu zeichnen. Mit 23 Jahren entschied er sich, Bühnenbildner zu werden und studierte an der Kunstakademie in Kassel. Dort wurde der Professor für Bühnenbild Ewald Dühlberg auf ihn aufmerksam und nahm ihn mit an einen Ort des Aufbruchs, an die Krolloper in Berlin.
Proletkult.
Schon früh war Theo Otto und Gleichgesinnten das Theater zu schade als Raum zum Amüsement des Bürgertums. Er suchte neue Spielstätten in Fabrikhallen etwa. Der Ausbruch des Theaters aus der Guckkastenbühne ist also kein Privileg der 68er-Generation oder heute von Festivals wie der Ruhrtriennale. Michael Matzigkeit.
Ich glaube, diese Suche nach externen Spielmöglichkeiten, die hat jede Generation. Aber faktisch ist es tatsächlich so, dass man schon seit der vorvergangenen Jahrhundert, wenn solche Örtlichkeiten gesucht hat und auch sehr konstruktiv und kreativ mit einbezogen hat.
Berlin, 20er und frühe 30er Jahre. Vielseitigkeit in der Kunst und Eindeutigkeit in der politischen Haltung bestimmten Leben und Werk des Bühnenbildners.
Theo Otto hat in den End-20er Jahren auch Kontakt gefunden zur Avantgarde an der Krolloper. Und da war zum Beispiel auch jemand wie De Chirico, der mit seinen surrealen Bildern ihn mit Sicherheit stark beeindruckt hat.
Die Fantasie der Surrealisten und die klaren Linien der Bauhauskünstler, die Farben und Skulpturen russischer Kunst, aber auch die Bauten, die Mode, die Alltagskleidung in der Großstadt. Das alles nahm Theo Otto auf und schaffte sein Repertoire für 40 Jahre auf der Bühne. Dabei war er nie weltentrückt.
Das linke soziale Denken hat er immer gehabt. Und tja, Jünter, das soziale Elend, was sagst du dazu?
Fragte Otto oft seinen Mitarbeiter Günter Wahlbeck.
Er war Mitglied der Kommunistischen Partei und hatte auch mehrere Narben am Kopf. Der hat sich immer mit der SA geprügelt, ne? Die KP, die haben sich also vor 33 Straßenschlachten geliefert und hat er auch immer erzählt, war in der Gartenkolonie in Berlin, da haben wir uns zuerst die SA zusammengeschlagen und dann kam die Polizei und hat uns nochmal zusammengeschlagen.
Im Januar 1933 gestaltete Theo Otto in Berlin am Staatlichen Schauspielhaus die Bühne für Faust II. Nur eine Woche später ergriffen die Nationalsozialisten die Macht, eine Gefahr für den Kommunisten Theo Otto.
Es gab schon Leute, die in Schutzhaft genommen wurden. Er gehörte nicht dazu, weil er rechtzeitig abtauchen konnte und dann direkt in die Schweiz ging.
Das Glück seines Lebens, menschlich, künstlerisch. Theo Otto wurde im Frühjahr 1933 Bühnenbildner des Zürcher Schauspielhauses. Hier wirkten
die Schauspieler Ernst Ginsberg,
Therese Giese,
Gustav Knuth,
Maria Becker,
die Schriftsteller Karl Zuckmayer,
Max Frisch,
Friedrich Dürrenmatt.
Die Stars der Epoche arbeiteten am Zürcher Schauspielhaus, der wichtigsten Bühne des deutschen Exils. Das Theater, ein Taumel. Vor und hinter den Kulissen brannten, lebten, darbten die Künstler, brachten alle zwei Wochen eine neue Inszenierung heraus, fast ohne Geld.
Wo es auch sehr knapp zuging in dem Theater, da konnte er aus drei Dachlatten und fünf Kartoffelsäcken einen so grandiosen Saal machen für den König von Frankreich, das war nicht zu fassen. Nie die Bühne knall ausgeleuchtet, sondern aus dem Dunkeln herausgeholt, irgendwelche Andeutungen und Visionen und Vieldeutigkeiten.
Sackleinen mit etwas Goldlack überzogen, in einer Ecke drapiert, Hanffasern mit Leim und Lack verbunden, Fliegendraht geformt und von hinten ausgeleuchtet, Altpapier.
Jeden Schnipsel hat er verwendet, er hat ganz viel mit Altmaterial gearbeitet.
Alles konnte Otto verwandeln. Der mit dem goldenen Sackleinen angedeutete Raum wurde zum Ballsaal, zum Schloss. Der Stil bekam einen Namen.
Natürlich hat er den fragmentarischen Realismus erfunden.
Alles, was er nähen und bauen ließ, war sorgfältig gestaltet. So auch der Wagen der Mutter Courage. Bertolt Brecht schickte den Text des Antikriegsdramas aus dem Exil in Amerika für die Uraufführung 1941 nach Zürich. Wieder nur zwei Wochen Probe, nur zwei Wochen Arbeit am Bühnenbild.
Das Frühjahr kommt.
Otto verehrte Brechts Werk.
Es ist die Fabel, die immer durchklingen lässt, das Grundthema vom guten und bösen Menschen, von der guten und bösen Tat und ihren Folgen.
Theo Otto orientierte sich streng an den Texten. Die Autoren blieben die Schöpfer der Theaterabende, nicht die Regisseure. Der Bühnenbildner schuf den Raum, vor dem alle anderen leuchten konnten. Bis etwa in die 1980er Jahre sollte wegweisend bleiben, was am Wagen der Mutter Courage exemplarisch deutlich wird. Theaterhistoriker Michael Matzigkeit.
Wir kennen natürlich diese Reduktion, wir kennen die Mobilität auf der Bühne, wir kennen die Kargheit, wir kennen den Wagen, der gezogen wird, wir kennen dieses bruchstückhafte, amorphe. Das alles hat Modernitätsgeschichte geschrieben.
1945. Als die Nationalsozialisten in Deutschland besiegt waren, der Krieg zu Ende und die Schweiz sich aus jahrelanger Angst vor einem deutschen Überfall löste, zogen die Künstler des Zürcher Schauspielhauses weiter. Auch der Bühnenbildner orientierte sich neu.
Theo Otto sollte nach Ost-Berlin kommen, ans Berliner Ensemble. Brecht hätte ihm goldene Brücken gebaut, aber Theo Otto stand sicherlich auch unter dem Eindruck des abgewirtschafteten Stalinismus.
Otto suchte also Bühnen in Westdeutschland. In seiner Haltung blieb er einem gewissermaßen idealistischen Kommunismus treu. Die Gleichheit der Menschen war für ihn nicht nur ein Traum. Sein Assistent Günther Wahlbeck schätzt, ja liebt das bis heute.
Die Freundlichkeit, die Höflichkeit jungen Menschen gegenüber, die war einmalig. Dieses Aufblicken zum Meister, das gab es bei ihm nicht. Ein durch und durch demokratischer Mensch, der den kleinsten Einfall seiner Schüler genau anguckte und besprach.
Wenn ein Regisseur sich für besonders bedeutend und erhaben hielt, ließ Otto ihn in diesem glauben.
Den muss man den Heiligenschein putzen, sonst sind sie nicht glücklich.
Einer von ihnen war Gustav Gründgens.
Lasst Fantasie mit allen ihren Chören, Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft, doch merkt euch wohl, nicht ohne Narrheit hören.
Ottos Opus Magnum, Faust, von Goethe. Der Regisseur ist Gustav Gründgens in der Rolle des weißgeschminkten Mephisto, ebenfalls Gustav Gründgens, Hamburg 1957 und 58 und später im Film.
Lasst uns auch so ein Schauspiel geben. Greift nur hinein ins volle Menschenleben.
Das Bühnenbild. Hier sind die Bretter, die die Welt bedeuten, einmal wörtlich genommen. Einige Szenen spielen auf einer einfachen Holzkonstruktion.
In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Fünkchen Wahrheit.
Fast wie Faust raste Theo Otto in den folgenden Jahren durch die Theaterwelt.
Düsseldorf,
Berlin,
Salzburg,
New York,
Mailand,
Tel Aviv,
München.
Mit seinen 800 Inszenierungen schuf er in 40 Theaterjahren dreimal so viel wie andere, ebenfalls fleißige Bühnenbildner. Zudem war er Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. An den Bühnen kursierte der Satz:
Der Otto schmeißt seine Entwürfe nur noch aus dem Flugzeug.
Und außerhalb des Theaters?
Er hatte mehrere Familien.
Er hatte zwei Frauen, ja. Drei, ja. Da durfte man nicht mit ihm reden.
Der Düsseldorfer Bühnenbildner Günther Wahlbeck war jahrelang Ottos Assistent.
Ja, war ein lieber Mensch, der von vielen, vielleicht von zu vielen geliebt wurde. Und ein Genie und hat sich überhaupt nicht geschont. Er war Kettenraucher und ist dadurch wohl auch so früh gestorben.
1968, im Alter von 64 Jahren. Theo Ottos Bühnen sind inzwischen abgebaut. Heute dürfte er viele gar nicht mehr so gestalten, wie er es tat. Hanf, Sackleinen, Dachlatten, sie sind heute verboten. Feuergefahr. Theo Ottos Bilder haben das Theater geprägt. Originelle, vielfältige Kulissen, nie sind sie Selbstzweck, wollen keine knalligen Effekte erzielen. Sie sind Kunst, im Dienst der Dichter, der Schauspieler und des Publikums.
So schreitet in dem engen Bretterhaus den ganzen Kreis der Schöpfung aus und wandelt mit bedächtiger Stelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Denzer-Vanotti an Theo Otto, der am 4. Februar 1904 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.